Also vielen herzlichen Dank für diese so warmherzige Begrüßung. Da ist man richtig mittendrin. Danke auch für diesen tollen Worship. Also genial, so in die Gegenwart Gottes genommen zu werden. Das macht einfach Spaß. Und ich habe vor ein paar Tagen mich in eure Homepage eingegraben. Hab mal gedacht, schaust du mal rein, was so die Vineyard Dresden so interessiert, wo sie unterwegs ist. Und ich bin auf eure Vision gestoßen. Denkt ihr, wir haben eine Vision, ja, das ist echt spannend. Und ich finde es genial, was ihr da formuliert habt. Und ich glaube, und ich denke, und ich meine zutiefst, dass Gott euch dahin geführt hat, so ein paar Sätze zu formulieren. Und ich habe entdeckt beim Lesen dieser Sätze, euer Herz schlägt so in drei verschiedene Richtungen. Ihr wollt unbedingt in die Beziehung zu Jesus investieren, dass Jesus so der Herr eures Lebens, herzlichen Dank, der Herr eurer Gemeinde ist. Und es ist euch auch wirklich wichtig, in die Beziehung untereinander zu investieren, so Herzen zu teilen, auch heute hier im Gottesdienst. Und ich habe auch entdeckt, wie wichtig es euch ist, in Jesus fernstehende Menschen zu investieren, Beziehungen aufzubauen zu Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Dass sie ein Draht zu Jesus bekommen, dass sie äußerlich und innerlich heil werden. Und die Herausforderung ist ja, wenn man so eine Vision hat, wenn einem Dinge wichtig geworden sind, da in einer guten Balance unterwegs zu sein und nicht zu sagen, oh, das eine, das ist mega wichtig und das andere muss ich hinten anstellen. Also dieses gut in einer guten Balance unterwegs sein. Und dann, wenn man so über eine Vision nachdenkt, dann fragt man sich natürlich auch, das sind coole Sätze, gut formuliert, aber wie sieht das praktisch aus? So im Alltag, in der Gemeinde, in der Stadt. Wie sieht das konkret aus? Denn ich denke, da sind wir uns alle einig, letztendlich geht es immer um Jesus. Es geht um Jesus im Mittelpunkt. Es geht um sein Reich und wir sehnen uns ja danach, dass sich Reich Gottes ausbreitet in den persönlichen Beziehungen. Ja, auch, dass sich die Beziehung, unsere persönliche Beziehung zu Gott hin vertieft und dass wir Menschen einfach auf den Weg hin zu Jesus führen können. Und ich denke, das ist nichts Neues, dass viele Christen Sehnsucht haben, dass sich dieses Reich Gottes multipliziert. Ich weiß nicht, habt ihr, das kann ich einfach mal so fragen, gibt es hier jemand, der Sehnsucht hat, dass sich Reich Gottes in Dresden ausbreitet? Okay, das ist statistisch gesehen mehr als der Durchschnitt der Christenheit. Das ist jetzt kein Gag, sondern die meisten sagen, Hauptsache mir geht's gut, wie es drumherum passiert, ist mir eigentlich wurscht. Also da sind wir erstmal auf einer guten gemeinsamen Startlinie, auch für diese Predigt. Ich habe einen Satz gefunden, ich pick jetzt mal bewusst einen Satz raus aus eurer Vision, der mich so ein Stück angesprochen hat. Wir sind Salz und Licht in unserem gesellschaftlichen Umfeld und fühlen uns dem Auftrag Jesu verpflichtet. Salz und Licht, dem Auftrag Jesu verpflichtet, ist schon eine steile Aussage. Dresden hat ja so 500.000 und Einwohner. Nicht, dass ich jetzt hier Dresden kleiner mache, als es ist. Genau, dann, wenn man diese Metapher von Salz und Licht verwendet, dann kann man natürlich fragen, wie viel Tonnen Salz braucht es in Dresden, dass wirklich so die Würze des Reiches Gottes spürbar wird? Oder wie viel tausend Kerzen muss man aufstellen, dass es wirklich Licht wird, dass wirklich das Licht angeht? Und dann, ich meine, wir waren gestern in den Medien, ihr wart in der vergangenen Woche in den Medien, nicht nur, weil ihr Ausrichter vom Tag der Deutschen Einheit seid, sondern weil sich da auch wirklich so Dinge ausgebreitet haben, wo wir sagen, das ist nicht gut, das ist nicht Reich Gottes Perspektive, sondern da ist Angst, da sind einfach falsche Ansätze im Umlauf. Und dann, ich denke, das erleben wir immer wieder aufs Neue, entdecken wir, dass wir an so einen Punkt kommen, wo wir vielleicht ein bisschen resigniert sind oder vielleicht sogar enttäuscht sind. Was bedeutet das? Und zwar ist das die Spannung, in der wir leben, zwischen dem Anspruch oder zwischen der Riesenvision oder dem Auftrag auch, den Jesus uns gegeben hat. Also das ist schon, wenn Jesus seinen Jüngern, seinen Nachfolgern uns sagt, geht hin in alle Welt, macht alle Menschen zu Jüngern, führt sie in die Nachfolge, tauft sie, lehrt sie, macht die ganze Welt zu Jüngern. Denken wir, Mensch, das ist schon XXL. Eigentlich ist die Stadtgrenze schon XXL genug. Und dann könnte man sagen, Jesus, warum hast du uns so einen Auftrag gegeben? Warum hast du sowas etabliert? Das macht doch irgendwie Druck, Frust, Enttäuschung, was auch immer. Oder Jesus, hast du das wirklich so gemeint, wie du das gesagt hast? Gibt es da vielleicht eine Light-Version? Sowas Abgespecktes, wo man sagt, 3-Schritte-Programm und dann sind wir am Ende. Das reicht vielleicht auch. Ich habe die Predigt überschrieben heute, eine gemeinsame Vision leben. Eine gemeinsame Vision leben. Und 2 Dinge sind mir wichtig. Es geht um die Vision und es geht um das Gemeinsame. Das Dritte, es geht um das Leben. Und ich möchte euch mit hineinnehmen in einen Textabschnitt, der bekannt ist. Und mein Wunsch, mein Gebet ist es für diese Predigt, dass in euch, in jedem Einzelnen von euch, so ganz neu die Reich-Gottes-Perspektive wie freigelegt wird. Wo Dinge wieder zum Vorschein, eine Sehnsucht zum Vorschein kommt, eine Sicht zum Vorschein kommt, wo du sagst, tschakka, da will ich dabei sein. Gott meint mich. Gott hat wirklich einen Plan mit mir, mit uns als Gemeinde. Es macht Spaß, einfach unterwegs zu sein. Wir können vielleicht entdecken, was das für uns heute bedeutet, Licht und Salz zu sein, dort, wo Gott uns hingestellt hat. Und ich möchte euch mit hineinnehmen in ein Geschehen, Lukas 10. Und danke an die Techniker, die das hier umgesetzt haben. Ihr könnt es gerne hier vorne dann mitlesen. Ich lese nach so einer klassischen, bewährten, großen Luther-Übersetzung. Lukas 10, Verse 1 bis 9. Lukas 10, 1 bis 9. Danach setzte der Herr weitere 72 Jünger ein und sandte sie je 2 und 2 vor sich her in alle Städte und Orte, wohin er gehen wollte. Und er sprach zu ihnen, die Ernte ist groß, der Arbeiter aber sind wenige. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Geht hin, siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Tragt keinen Geldbeutel bei euch, keine Tasche, keine Schuhe und grüßt niemanden unterwegs. Und wenn ihr in ein Haus kommt, sprecht zuerst, Friede sei diesem Hause. Und wenn dort ein Kind des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihm ruhen. Wenn aber nicht, so wird sich euer Friede wieder zu euch wenden. In demselben Haus aber bleibt, esst und trinkt, was man euch gibt, denn ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Ihr sollt nicht von einem Haus zum anderen gehen. Und wenn ihr in eine Stadt kommt und sie euch aufnehmen, dann esst, was euch vorgesetzt wird. Und heilt die Kranken, die dort sind, und sagt ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Soweit der Text. Ich denke, haben wir alle irgendwo schon mal gehört, gelesen, vielleicht auch schon mal 3 Predigten darüber gehört. Dann ist das halt die 4. Was soll's? Jesus ist unterwegs, wie so oft in den Gleichnissen, in den Geschehnissen, in dem, was wir auch in den Evangelien lesen. Und aus den vielen Menschen, die ihm hinterherlaufen, die ständig mit Jesus unterwegs sind, hat er kurz vorher 12 Leute rausgepickt und jetzt hat er 72 Leute ganz bewusst handverlesen. An anderen Stellen spricht es von den 70, aber das ist jetzt nicht das Thema. Es geht um Männer und Frauen, die Jesus ganz bewusst ausgesucht hat, ausgewählt hat. Und jetzt sind wir Teil von dem, was wir jetzt gelesen haben, was wir gehört haben. Teil einer gleichnishaften Handlung. Vielleicht denkst du, warte mal, Gleichnis kenne ich vom Lesen. Jesus spricht ja viel in Gleichnissen. Und ich habe entdeckt, dass Jesus auch sehr viel in Gleichnissen handelt. Also, dass Jesus Dinge tut, nicht aus einer Laune heraus, sondern dass er sich dabei was gedacht hat, um uns Dinge zu zeigen, zu vertiefen. Also zum Beispiel so eine gleichnishafte Handlung. Jesus wählt 12 Jünger. Und die Zahl 12 ist nicht entstanden, weil er Angst vor der 13 hatte, sondern weil das eine tiefe geistliche Bedeutung hatte. Oder Jesus reitet auf einem Esel in Jerusalem ein. Auch das hatte eine tiefe Bedeutung, schon vom Alten Testament her angekündigt. Oder Jesus hat Gemeinschaft, Gesellschaft mit Zöllnern, mit Ehebrechern. Auch das ist nicht, weil ihn niemand anders sehen und hören wollte, sondern es war ihm wichtig, mit dieser Begegnung was zu verdeutlichen. Und so können wir vielleicht entdecken, dass auch das, was Jesus jetzt seinen Jüngern weitergibt, wozu er sie beauftragt, so eine gleichnishafte Handlung ist und er damit etwas ganz Wichtiges weitergeben will. Zuerst, und das ist irgendwie interessant, zeigt Jesus seinen Freunden die Ausgangssituation. Und das ist, ich finde es gut, wie Jesus so locker damit umgeht. Und zwar haben wir Vers 2 gelesen, und er sprach zu ihnen: Die Ernte ist groß und der Arbeiter aber sind wenige. Und schon bei dem ersten Satz können wir ins Stolpern kommen, von dem, wie Jesus das gemeint hat. Vielleicht etwa so: Jesus, wow, du beschreibst genau unsere Gemeindesituation. Eine Menge Aufgaben, aber latent und immer zu wenig Mitarbeiter. Wir haben eine Menge guter Ideen, viele Projekte am Start oder gedanklich in der Pipeline, aber es sind immer zu wenig Leute da, die bereit sind, Zeit zu investieren, Kohle zu investieren oder was auch immer. Wir könnten eigentlich so viele geile Sachen machen, weil wir so coole Typen sind, aber irgendwie passt das nie so wirklich zusammen. Jesus, danke, dass du vollstes Verständnis hast für unsere Situation. Uns geht's latent wirklich schlecht. Danke, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist und dein Erbarmen bis zum jüngsten Tag reicht. Punkt. Da können wir die Bibel zuschlagen. Und ich glaube, das ist der erste Stolperstein. Und ich glaube, zutiefst so hat Jesus das nicht gemeint. Jesus sagt, die Ernte ist groß und nicht, es gibt viel zu tun im Gemeindealltag. Das hören wir heraus. Wir können fragen, gibt es da einen Unterschied? Eigentlich ist es doch ganz, ganz dicht beieinander. Jesus' Sicht über diese Welt, auch in unseren Tagen, ist jetzt von dieser Ernte her gesehen. Gott hat so viele Dinge vorbereitet, wo er schon drin ist. Er hat so viele Menschen schon vorbereitet, die sich danach sehen, die sich danach sehnen, dass Menschen auf sie zukommen und sie noch einen Schritt weiterführen. Und die Frage ist, womit beschäftigen wir uns? Wir, und ich stelle mich da ganz bewusst mit hinein. Mit der Ernte, mit dem, was Jesus vorbereitet hat? Oder sind wir mit den Programmen und den vielen dringenden Aufgaben so beschäftigt? Ich habe nichts gegen Aufgaben und auch nichts gegen Programme. Aber die Frage ist berechtigt, ist alles Dringende wirklich wichtig? Was ist wirklich Reich Gottes Perspektive? Und wo drehen wir uns um unsere eigenen Wehwehchen, unsere eigenen Bedürfnisse? Sagen, Mensch, das ist echt ganz schwierig. Das muss erst geklärt werden. Da müssen wir erst durch. Und dann, wenn wir da durch sind, vielleicht mehr oder weniger, dann ist irgendwo die Luft raus. Da haben wir keine Zeit mehr, keine Lust mehr oder was auch immer. Und Jesus setzt noch einen drauf. Der Beschreibung. In dem Start hier. Also, der Auftrag ist gefühlt eine Nummer zu groß. Ne? Irgendwie passt das nie zusammen. Und das Umfeld, das Jesus hier für seine Jünger beschreibt, ist alles andere als lustig. Also wenn Jesus zu der damaligen Zeit von Lämmern gesprochen hat, die unter die Wölfe müssen, dann haben die jetzt nicht an den Berliner Zoo gedacht, mit Streichelgehege und so, sondern dann wussten die, was passiert, wenn Wölfe in die Schafherde kommen oder wenn sich Lämmer irgendwo verirren, wo sie nicht hingehören. Spürt ihr, da spricht Jesus was an, wo man sagt, wow, nicht gerade mein Gebiet. Doch lieber zu Hause bleiben. Und wenn wir über diese Dinge nachdenken, dann kommt vielleicht auch noch das schlechte Gewissen dazu, hervorgerufen durch eine Predigt, ein Aufruf, wir müssten mal wieder so eine Aktion Richtung Ernte machen. Ja? Also wir haben ja bei Vineyard so einen Begriff, wir müssten mal eine Out-Aktion machen. Ja? Hey, wir müssten doch mal wieder auf die Straße gehen. Ob nur mit Bilder, ohne Bilder, mit Beten oder ohne Beten. Hey. Oder es gibt so NGE, geistliche, also so ein Test, natürlich Gemeindeentwicklung, nicht geistliche Gemeindeerneuerung, das gibt's auch, NGE. Und da gibt es so eine Begrifflichkeit, da gibt es so einen Test und dann kommt unterm Strich ein Minimumfaktor raus. Also da, wo man wirklich rein statistisch nicht gut ist. Ey, Freunde, unser Minimumfaktor ist wirklich Punkt, 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 Punkt. Hey, da müssen wir echt wieder zulegen. Hab bitte Verständnis. Kommt, wir reißen uns zusammen. Irgendwie klappt's doch. Und irgendwann, irgendwo, irgendwie fühlen, spüren wir dieses Spannungsfeld und diese Herausforderung. Auf der einen Seite die Sehnsucht, ja, wir wollen gerne im Reich Gottes selber auch unterwegs sein. Wir sehnen uns danach, dass Dinge wirklich in Existenz kommen, wie wir sie auch im Neuen Testament herlesen. Und dann, ja, schauen wir auf die Herausforderung, auf die Wölfe, auf die böse Welt. Das ist die Realität, die auch Jesus beschreibt. Aber das Gute an dieser gleichnishaften Handlung, dass Jesus jetzt nicht sagt, okay, Ende der Predigt, Punkt, schaut zu, wie ihr zurechtkommt. Ich habe ja schon immer gesagt, Nachfolge ist echt, echt schwierig. Euch wird es schlecht gehen. Sondern jetzt setzt Jesus erstmal so wirklich richtig an. Sagt, Freunde, ich möchte euch etwas zeigen, etwas lehren, das vielleicht ein bisschen banal klingt, wo man nicht denkt, wow, hat das wirklich diesen weltverändernden Ansatz? Aber ich finde es immer so genial, dass Jesus so einfache Sachen bringt, wo er sagt, hey, hast du vielleicht schon 5-mal gehört, aber denk doch mal drüber nach. Da steckt etwas drin. Ich möchte dich etwas lehren. Ich möchte dich in etwas mit hineinnehmen. Und Jesus, in unserer Begebenheit hier, in dieser gleichnishaften Handlung, Jesus beleuchtet erstmal die Leute, die Jünger, die Nachfolger. Also er richtet seinen Fokus erstmal auf die Jünger. Und in so ganz wenigen Sätzen, und das finde ich auch immer so genial, Jesus macht da nicht eine 40-Seiten-Abhandlung über Jüngerschaft oder über nach draußen rumlaufen, sondern sagt, ich habe da 3 Grundgedanken, nehmt die mal auf, beherzigt die einfach mal. Das Erste, was Jesus seinen Jüngern weitergibt und wo ich denke, das könnte auch eine Bedeutung für uns haben, dass Jesus zu ihnen sagt, geht zu zweit los. Rennt nicht alleine durch die Gegend. Wenn heutzutage 2 fromme Leute auf der Straße unterwegs sind, dann erkennt man sie meistens an der Umhängetasche oder an dem Rücken oder an dem Schild hier oben dran. Ich denke, darum geht's nicht. Jesus wollte ja eigentlich viel, viel mehr sagen. Ich denke, hier steckt etwas dahinter, dass geistliche Zweierschaften, so geistliche Zweierschaften als kleinste verbindliche Gemeinschaft, so eine Lebenszelle sind im Reiche Gottes. Also eine geistliche Zweierschaft, da wo mindestens 2 zusammen sind. Jesus sagt, wenn 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, dann bin ich dabei und will im Besonderen segnen und meinen Geist ausgießen. Das steckt dahinter. Diese geistliche Zweierschaft als kleinste Zelle im Reiche Gottes, wo Dinge einfach wachsen können. Und Jesus wusste um die Gefahr und da brauchen wir uns nichts vormachen. Wenn ein Nachfolger Jesu als Einzelkämpfer irgendwo unterwegs ist, wenn jemand sagt, Gemeinde brauche ich nicht, das ist alles Pillepalle, ist mir alles zu stressig, ist mir alles zu eng oder zu weit oder zu hoch oder zu niedrig, egal, ich mache mein Ding. Jesus sagt, diese Option lasse ich gar nicht, mindestens als Zweierschaft schicke ich dich los, sei unterwegs. Und vielleicht kannst du darüber nachdenken, wenn es um das Thema Zweierschaft geht, wer ist dein geistliches Gegenüber? Hast du jemanden so in deinem Umfeld, mit dem du dein Leben teilen kannst, deinen Glauben teilen kannst, der dich ermutigt, der dich stärkt, wo ihr euch gegenseitig ermutigt, stärkt, wo du auch mal Sünden bekennen kannst, wo du auch mal wirklich offen und ehrlich sein kannst, ohne die Angst zu haben, dass da jemand den Holzhammer rausholt, der deine innere Kämpfe kennt. Und vielleicht ist es für dich der Hauskreis. Es geht jetzt nicht darum zu sagen, nur zwei, alles andere ist nicht richtig. Wenn es der Hauskreis ist, umso besser, dann sind es mehr als zwei. Es geht ja nicht vordergründig um die Zahl, sondern um das geistliche Prinzip. Also können wir schon allein von dem, was Jesus hier als ganz kleinen Impuls weitergibt, festhalten: Jesus Nachfolger, Licht- und Salzträger, Dresden-Veränderer, Weltbeweger sind nie als Einzelkämpfer unterwegs. Ist das okay? Ganz kurze Geschichte, ich muss bloß auf die Uhr gucken, dass ich dann nicht zu viele Geschichten erzähle. Ich habe so ein paar Freunde, so ein paar, mit denen ich auf Augenhöhe unterwegs bin, die wirklich meine geistlichen Begleiter sind. Und ich hatte jetzt am Freitag, ist noch nicht lange her, eine Personalentscheidung zu treffen, also wirklich auch ziemlich heiße Geschichte. Und ich ging schon aus meinem Büro raus und war schon unterwegs zu dieser Person. Ich hatte aber noch, wir haben als Leitungsteam vorher darüber geredet, aber irgendwo war die Sache noch nicht ganz rund. Und ich habe immer bloß gedacht, Herr, du bist jetzt bei mir und sei mir gnädig und schenk mir gute Gedanken. Also bin da einfach losgezogen und mitten im Lauf klingelt das Telefon und mein Freund ist dran. Und ich dachte, Mensch, was hat denn der jetzt? Na gut, mein Freund, gehst du mal ans Telefon. Ich sage, Ralf, ich hatte jetzt den Impuls, dich anzurufen. Und heute früh ist mir noch was gekommen. Ich kann damit nicht so wirklich was anfangen. Du vielleicht. Und für mich war das in dem Moment wirklich genau das Puzzleteil vom Himmel, was mir fehlte in dem Ganzen. Und ich dachte, geil. Da hat Gott meinen Freund, meinen geistlichen Begleiter einfach an einem ganz anderen Ort einen Impuls gegeben. Er ruft mich an, weil er wusste, wo ich gerade unterwegs bin. Und die Sache hat gepasst. Und diese Begegnung auch war einfach dann auch eine gute Begegnung. Also ich persönlich brauche jemanden, der mit mir unterwegs ist, wo wir uns gegenseitig ermutigen. Also, in Bezug auf die Jünger, Jesus sagt, geht mindestens zu zweit. Und das Zweite ist, wo man sagt, was soll denn das? Hier steht drinnen, sie sollen unterwegs sein und niemanden grüßen. Also die Kinder sind zum Glück draußen, das hat jetzt also nichts Pädagogisches an sich, sondern da steckt auch eine Weisheit dahinter. Also wenn du im Orient, und das ist ja dieser Kulturkreis, wenn du im Orient jemanden freundlich grüßt, dann bist du ruckzuck zu einer Tasse Tee eingeladen. Und wenn du als Tourist im Orient jemanden freundlich grüßt und dich auf eine Tasse Tee einlässt, dann sitzt du 2 Stunden und dann gehst du, weiß ich, in Ägypten mindestens mit einem Parfüm, mit einem Pergament und mit irgendwelchem anderen Spittel noch wieder raus, weil dir da jemand in aller Freundlichkeit und aller Liebe dein Ohr abgekaut hat und in den 2 Stunden so was Tolles kreiert hat, dass du sagst, hey, das lohnt sich, das ist wirklich genial. Und eigentlich wolltest du nur über den Basar laufen, einfach mal gucken, was los ist. Aber du hast gegrüßt, du hast dich drauf eingelassen und denkst, was soll ich denn eigentlich mit dem Parfüm? Mir selber passiert, nach einem halben Jahr habe ich es dann weggekippt, weil ich sagte, das Zeug kannst du eh nicht mehr riechen. Grüßt niemanden unterwegs. Was will Jesus uns für unseren Kulturkreis ja sagen? Ich denke, Freunde, Jesus-Nachfolger, Jünger Jesu, fokussiert euch auf das Wesentliche. Verzettelt euch nicht. Lasst euch nicht ständig von den vielen guten Angeboten und Möglichkeiten ablenken. Fokussiert euch, verzettelt euch nicht. Und gerade ihr Jüngeren, die ihr noch wirklich auch fit seid, ihr habt Kraft ohne Ende, ihr habt Konditionen ohne Ende, ihr habt Ideen ohne Ende, ihr habt Möglichkeiten ohne Ende, da kann man sich schnell mal richtig schön breit aufstellen. Je breiter du dich aufstellst, umso flacher werden die Spuren, die du hinterlässt. Je breiter du dich aufstellst, umso flacher werden die Spuren, die du hinterlässt. Und das hat nicht nur was mit Physik zu tun, sondern ich glaube, das ist auch ein Prinzip im Reiche Gottes. Ja, auch, vielleicht wirkt das auch bei dir nach, wenn das dein Thema ist. Und der dritte Fokus, den Jesus hier einfach so in Bezug der Jünger weitergibt, sie sollen nichts mitnehmen. Auch so eine Sache, wo man sagt, Mensch, als Christen, so als Bettler unterwegs sein, unser Vineyard-Verständnis ist ja immer mit einem vollen Portemonnaie draußen rumlaufen, wenn du irgendjemand siehst, der irgendwo sitzt, hau dort 5 Euro rein, mindestens. Bete vorher, es können auch 10 Euro sein, sondern teil immer aus. Ja? Sei freizügig, freigebig. Was hat Jesus damit gemeint? Was könnte damit gemeint sein? In der damaligen Zeit, wo Jesus diese gleichnishafte Handlung den Jüngern weitergibt, war es durchaus üblich, dass man auch ohne Geld, sogar ohne Wechselkleidung, als Wanderer, als Reisender unterwegs war. Und das war nicht irgendwo so ein Durchnasssauern, wie man heute denkt, okay, das sind so die coolen Typen, die schaffen es ein halbes Jahr durch die ganze Welt zu tun und haben 0 Cent, ne, in der Tasche. Die haben Erlebnisse. Nein, da ging es um etwas anderes. Man brachte zum Ausdruck, wenn ich so auf diese Art und Weise unterwegs bin, ich habe jetzt nichts groß mit, dann bin ich auf die Gastfreundschaft angewiesen, auf das, was mir entgegenkommt. Dann muss ich mich ein Stück drauf einstellen, auf das, was ich dort vorfinde. Dann kann ich natürlich nicht sagen, heute will ich aber im 4,5-Sterne-Hotel schlafen, weil das habe ich ja gebucht, sondern dann schaue ich einfach mal, was sich dort vor Ort anbietet. Was könnte das bedeuten, auch für uns wieder mit so einer leeren Tasche unterwegs sein? Wenn ich unterwegs bin, bin ich offen für die Impulse, die Gott mir im Moment gibt. Ich bin hörend unterwegs. Und es ist meine Sehnsucht, die Dinge umzusetzen, die Gott auch sagt, die er zeigt. Ich bin so ein Typ, der eigentlich so ein 3-Stufen-Plan immer irgendwo stecken haben muss, im Handy oder in der Hosentasche, ne, wenn irgendwas los ist. Aber Jesus sagt, hey, 3-Stufen-Plan oder 5-Stufen-Heft oder in mehreren Sprachen, das ist alles nicht schlecht. Aber so eine Genetik der Jesus-Nachfolger ist wirklich, sich darauf einzulassen. Auf Jesus und auf den Mensch, auf die Person, auf die Kultur, wo du hinkommst. Und wenn du da eine Tasse übersüßten Tee angeboten bekommst, wenn du da in eine irakische Familie kommst, kannst du nicht sagen, oh Mensch, also nee, Zucker ist nicht gut, wollte ich ihm noch sagen, sondern hey, dann schlürfe ich diesen ekligen, süßen Tee und sage, hey, bist ein cooler Typ. Steht ihr, das ist eine andere Herangehensweise. Okay. Die Jünger, die Nachfolger Jesu, haben jetzt ihre sogenannte Reiseempfehlung bekommen, wie sie sich verhalten sollen. Und jetzt lehrt Jesus sie etwas über die Menschen des Friedens. Es ist jetzt vielleicht ein Begriff, der nicht so in der Bibel steht, aber irgendwie haben wir immer was von Frieden gelesen. Friedensgruß, Friedensgruß erwidern. Und jetzt habe ich das einfach mal so umschrieben. Das sind die Menschen des Friedens. Und interessanterweise, auch die anderen Evangelisten Matthäus und Markus gehen auch auf diese Gleichnishandlung auf und wir spüren oder ein. Und da spüren wir, dass Jesus das wichtig ist, dass, da was zu erläutern, etwas zu zeigen. Okay, wir waren uns, denke ich, so ein Stück einig. Wir haben alle Sehnsucht, dass sich Reich Gottes ausbreitet und wir haben mehr oder weniger entdeckt, dass Jünger Jesu unterwegs sind, den Menschen zugewandt leben. Und jetzt kommt natürlich die spannende Frage, ja, wohin sollen wir gehen? Wohin ist vielleicht für Dresdner in Dresden nicht so schwer? Na, natürlich, wir sind in Dresden unterwegs. Ja, aber zu wem sollen wir gehen? Ja, und allein wenn man das mal rein mathematisch macht, also ich bleib mal bei 500.000, kann ich besser Kopf rechnen. Also Dresden hat 500.000 Einwohner und mehr. Nehmen wir jetzt mal an, 1% der Dresdner gehen in einen Gottesdienst, das wären 5.000, ne? So, genau. Ich habe es vorher schon mal ausgerechnet, dass ich jetzt keinen Mist erzähle. So. Und wenn man und das sind wirklich vom Kreis bis zum Kind alle dabei. So, und wenn man rein mathematisch die eine Woche durch Dresden, durch die Gottesdienstbesucher dividiert, heißt das, genau, dann bleiben für jeden 100 Leute übrig, um die er sich kümmern soll. 100 Jesus fernstehende Leute, die Jesus dir auf den Schirm gegeben hat. Das ist schon ganz schön heftig, oder? Also da spüren wir, so kann es eigentlich nicht laufen. Oder vielleicht doch, ich glaube nein. So kann Jesus das zumindest nicht gemeint haben. Und deshalb lehrt Jesus uns etwas über diese Menschen des Friedens. Und jetzt will ich diesen zweiten Fokus drauflegen. Jesus sendet seine Jünger aus, um Menschen des Friedens zu finden. Und seine Botschaft für uns, vielleicht auch für euch heute, so ganz neu, ganz tief, investiert in die Menschen des Friedens. Entdeckt sie, geht auf sie ein, bleibt an ihnen dran. Investiert Zeit und Kraft, proklamiert über diesen Menschen die Königsherrschaft Gottes. Genau dort werden Zeichen und Wunder geschehen. Soweit vielleicht erstmal klar, aber jetzt können wir fragen, ja, warte mal, wie der Text, der ist so schwammig, da geht's immer nur, die grüßen sich gegenseitig, Friede sei mit dir oder auch nicht und schütteln dann den Staub von den Füßen. Was bedeutet denn das? Drei Kennzeichen von Menschen des Friedens ist vielleicht auch nicht jetzt das ausgeschöpfte Evangelium, aber das haben wir so entdeckt und das möchte ich euch einfach so weitergeben. Wenn Jesus sagt, es ist wichtig, dass ihr diese Menschen findet, dass ihr auf diese Menschen zugeht, dass ihr mit diesen Menschen Zeit verbringt, dann brauchen wir irgendwo, hey, was kennzeichnet solche Menschen des Friedens? Text kennen wir, brauche ich jetzt nicht nochmal vorlesen. Das Erste, wo ich denke, das ist so ein Kennzeichen von Menschen des Friedens, wo du sagst, lohnt sich das, dort zu bleiben? Das sind Menschen, die gern mit dir zusammen sind. Menschen des Friedens sind gern mit dir zusammen. Die heißen dich willkommen. Die schauen in ihren Kalender und sagen, ey, geil, dass du mit mir wieder Zeit verbringen willst. Na klar, nächste Woche, ich schieb alles andere hin und her. Mit dir möchte ich gern zusammen sein. Sie laden dich ein. Deine Gegenwart, die Gemeinschaft mit dir ist für sie wie so ein Lichtblick. Weil sie können es noch nicht so richtig formulieren, weil du bist der Träger des Friedens Gottes. Du bist der Träger des Himmels, des himmlischen Lichtes. Du kommst ja nicht als Otto Normalverbraucher dort, sondern du hast ja was ganz anderes noch im Gepäck, in deinem Herzen. Sie spüren das und dass sie sind sensibel dafür, dass da etwas ist, womit sie sich gern umgeben wollen. Menschen des Friedens heißen dich willkommen, sind gern mit dir zusammen. Menschen des Friedens, ein weiterer Ansatz, wo wir denken, okay, das könnte für uns wichtig sein. Sie reagieren positiv auf dich. Vielleicht kennst du das, du bist mit jemandem unterwegs im Gespräch und du spürst, du gibst da einfach einen guten Impuls hinein, einen guten Hinweis. Und diese Person fängt jetzt nicht an zu diskutieren, so ein Käsekram, ah, sondern hey, oder was du jetzt gesagt hast, darüber denke ich mal nach. Und du fragst den bei der nächsten Begegnung, hey, ich hatte dir doch mal so einen Impuls gegeben. Der sagt, ja, ich habe es ausprobiert. Es funktioniert. Also ich habe jetzt wir machen in Chemnitz unter anderem auch offene Teenie-Arbeit und ich habe da so ein paar Steppkes am Start, einer 11, 12 Jahre. Hat Ralf, oh, in der Schule und so, oh, so ein Mist und versetzungsgefährdet und ich habe da eine, wieder irgendwas muss ich vorbereiten in Deutsch und ich habe mich schon ein bisschen, war auch mal krank extra deswegen und oh, ich weiß nicht, wie ich das machen kann. Ich sage, hey Vince, komm, wollen wir miteinander beten? Ja, klar. Und ich bete und ich spreche das wirklich so im Gebet aus, dass er einfach Freude hat, das Deutschding da vorzubereiten, dass er keine Angst haben muss und dass er sich auch wirklich die Zeit nimmt, und nicht draußen rumstreucht, bloß das vorzubereiten und dass er sich dann auch wirklich, wenn der Lehrer sagt, wer hat es fertig, dass er sich auch meldet, dass unterm Strich noch ein halbwegs gescheites Ergebnis rauskommt. Also ist schon für so einen Kerle ziemlich hohes Ding. Und ich glaube, anderthalb Wochen später, 14 Tage später, kommt der Kerle auf mich zu, Ralf, was denkst du, was passiert ist? Ja, könnt ihr euch vorstellen, der hat eine 2- gekriegt, das war für den eine Sternenzensur. Der hat richtig Bock gehabt, den Vortrag in Deutsch vorzubereiten und er hat sich getraut zu melden und es ging ihm richtig gut. Und er sagt, ey, Ralf, ich glaube, Gebet hilft wirklich. Ich sage, tschakka, genau, das hilft wirklich. Ja, also so, selbst so ein Knirps sagt nicht so, was Blödes, Beten, das ist doch nur was für alte Omas. Ja, ein Mensch des Friedens geht darauf ein und sagt, hey, ich bewege das mal und da geschieht etwas. Da wächst Vertrauen zu dieser Person. Oder im Verhältnis miteinander. Und vielleicht sind wir oft so mehr die Knicklichter. Wenn wir mit jemandem unterwegs sind und der ist schon offen und bereit und wir spüren eigentlich, hey, es wäre es einfach dran, für den oder für die Situation zu beten. Und wir, ja, Mensch, was würde denn jetzt von mir denken? Oh, ich wollte das jetzt nie unbedingt rauslassen, dass ich Christ bin. Und oh, wenn ich jetzt für seine Ehe bete und deine Frau schlägt ihn nochmal oder das, oft sind wir diejenigen, die da auf dem Schlauch stehen und die Person ist schon so vorbereitet, so offen, eigentlich sehen sie sich danach, dass wir diejenigen sind, die einfach Reich Gottes Kultur in sein Leben hineinbringen. Also Menschen des Friedens sind einfach offen für dich. Und das Dritte, was wir hier auch aus diesem Text herauslesen, Menschen des Friedens, sie helfen dir, sie dienen dir. Sie wollen dich unterstützen, sie wollen dir dienen. Jesus befahl hier seinen Jüngern, wenn ihr in ein Haus kommt, dann müsst ihr nicht sagen, wenn die euch fragen, wollt ihr mitessen? Nee, danke, ich habe schon gegessen, ist okay, ein kleiner Tee reicht und eine halbe Tasse und ich möchte ihnen ja nicht auf der Tasche liegen und so weiter. Jesus sagt, wenn sie euch Gutes tun wollen, dann setzt euch wirklich hin und lasst euch volles Programm bedienen. Genau. Menschen des Friedens, frag nicht, ey, was springt denn für mich raus, wenn ich da mal zur Kirche gehe, kriege ich da was von der Kollekte ab oder was auch immer. Es gibt da manche sind da so in ihren Vorstellungen, ne, wenn der Kollektekorb geht, kann ich wohl was rausnehmen. Nein, Menschen des Friedens sagen, ey, das, was du bringst, was du in mein Leben hineingesenkt hast, das hat mich so angezündet, wie kann ich das wieder zurückgeben, wie kann ich dir helfen? Also, zum letzten Gottesdienst war was ganz Cooles. Wir haben da, wo wir Gottesdienst feiern, das ist in so einer angemieteten Geschichte, da ist nebendran so ein Asia-Imbiss. Und zum letzten Gottesdienst kam die Frau an, die kann immer meinen Namen nicht aussprechen, bei der heiße ich nicht Ralf, sondern Rai. Und dann ziehen die Vietnamesen ja immer ihre Gesichter so breit und so eine hohe Stimme. Ich will das jetzt nicht nachmachen, aber sie kam dann an und sagt, wir essen ja danach immer richtig so buffetmäßig. Ich möchte euch was schenken. Ja, was denn? Darf ich für euch kochen? Ja, warum nicht? Und dann brachte die wirklich so eine Platte mit Wokgemüse und richtig gutem Entenfleisch an. Ich weiß nicht, würde vielleicht 50 Euro kosten, wenn man das kauft irgendwo. Und dann dachte ich, okay, und da habe ich gedacht, hey, Nut, es ist so genial, dass du uns das schenken willst. Da habe ich sie gefragt, ob ich für sie beten kann, ob ich das Geschäft segnen kann. Es war ihr ein Herzensbedürfnis, uns etwas Gutes zu tun. Menschen des Friedens spüren, das, was du ihnen gibst, das ist für sie lebensverändert. Sie sind offen und sie wollen etwas zurückbringen. Und ich glaube zutiefst, ein Schlüssel für uns, Licht und Salz in unserer Stadt zu sein, für unsere Stadt zu sein, ist es wirklich so, Menschen des Friedens zu suchen und sich an sie zu verschenken. Vielleicht ist es nur eine Person oder ein Ehepaar oder eine Familie, die dir jetzt so auf dem Schirm ist. Da geht es nicht um Masse, sondern um Tiefgang, um diese wirklich jesusmäßigen Beziehungen. Und um das noch ein Stück von der anderen Seite zu beleuchten, kannst du vielleicht fragen, ja, und was mache ich mit den anderen, da gibt es auch die immer so fortwährend Bedürfnisse haben. Ne? Das, ich sage immer so ein bisschen negativ, das sind die mir gerne ein Ohr abkauen, aber die auch ganz lieb sind. Die Hilfesuchenden, die aber letztendlich so eine Beratungsresistenz haben. Ja, du sagst ihnen etwas, die holen einen Rat, du sagst ihnen etwas, die drehen sich um, machen was sie wollen und 14 Tage später stehen sie wieder aufs Tablett und sagen, oh, hat nicht funktioniert, kannst du mir noch einen Rat geben? Und du weißt genau aus der Erfahrung heraus, was ist mit diesen Menschen, wo man spürt, also ich kann es nicht so wirklich einordnen als Mensch des Friedens. Für mich, ich habe etwas für mich so entdeckt, ich weise niemanden ab. Aber mit diesen Personen verbringe ich nicht unendlich viel Zeit, sondern nur eine begrenzte Zeit. Ich sage, wir können uns gern treffen, aber halbe Stunde, ist das für dich okay? Ich segne sie, ich bete für sie und tschüss. Versteht ihr, sonst verzetteln wir uns, sonst versuchen wir wieder jedem und allem zu helfen und jeder Not zu begegnen und dann sind wir wieder so mega breit aufgestellt und Jesus sagt, sucht die Menschen des Friedens, fokussiert euch, bleibt dran. Eine gemeinsame Vision leben. Gott erwartet nicht von uns, und davon bin ich zutiefst überzeugt, dass wir tonnenweise Salz produzieren und verstreuen, bis alles irgendwie einigermaßen abgedeckt ist. Unsere Aufgabe ist es auch nicht, in diesem Bild des Lichtes zu sprechen, an jeder Ecke irgendwie eine Kerze aufzustellen. Hauptsache, es leuchtet irgendwie und irgendwo. Gott sehnt sich danach, dass du dich von ihm rufen lässt. Dass du dich von ihm berühren lässt. Dass du dich von ihm senden lässt zu den Menschen des Friedens. Menschen, die gern mit dir zusammen sind, die offen sind für das, was Jesus schon vorbereitet hat, auch durch dich. Und die dich gern unterstützen möchten. Und vielleicht machen wir es jetzt so, Minute maximal. Einfach so eine Hörzeit. Frag einfach mal Gott, wenn jetzt noch nichts angeklungen ist während der Predigt, Gott, führe mir jetzt mal eine Person vor Augen. Vielleicht habe ich die jetzt gar nicht mal so wirklich auf dem Schirm. Wer ist eigentlich so in meinem Umfeld so eine Person des Friedens? Gott, zeige mir jetzt. Und wenn du denkst, Mensch, das sind da eigentlich 5, 6, 7 Leute, Jesus, was so, wo, wer sind so vielleicht die 3 wichtigsten? Und frag Jesus jetzt einfach so auch in der Stille, was könnte ein nächster guter Schritt sein, um mit diesen Leuten unterwegs zu sein? Jesus, wer ist so ein Mensch des Friedens? Und Jesus, was könnte so ein nächster Schritt sein? Vielleicht bist du heute hier in diesem Gottesdienst und denkst, hey, vielleicht bin ich sogar selber so ein Mensch des Friedens. Ja, ich habe da ein paar Freunde, die echt in mich investieren, die mit denen ich gern zusammen bin. Das ist einfach genial, mit denen unterwegs zu sein. Und du bist aber noch nicht diesen Schritt gegangen, wirklich dein Leben bewusst Jesus zu übergeben. Was auch immer der Grund war. Und ich lade dich ein, wenn du sagst, ja, das möchte ich gerne. Das ist doch das Beste, das Genialste, was ich auch entgegnen kann. Jesus sehnt sich danach, wirklich mit dir einfach eine verbindliche Gemeinschaft einzugehen. Ich lade dich ein, wenn dich das betrifft, kannst danach gern zu mir kommen. Ich möchte für dich beten, mit dir beten, dein Leben wirklich in die Hand Jesu übergeben. Also wenn es jetzt bubbert in deinem Herzen, dann ist es genau, dann bist du es. Und ich lade euch jetzt ein, dass wir gemeinsam aufstehen. Ich möchte einfach nochmal beten. Und auch das, was ihr jetzt so Gott vorgelegt habt, kurz beten und dann übergebe ich es dann an dich, Jesus. Vater Gott, ich danke dir, dass du ein guter Gott bist, dass du ein genialer Vater bist und dass du Gutes vorbereitet hast, auch für die Menschen hier in Dresden. Und Jesus, ich danke dir, dass du vorangegangen bist und dass du uns so viele tolle Sachen auch gelehrt, gezeigt hast und selber vorgelebt hast. Du hast dich verschenkt. Du hast dein Leben gegeben. Aber du hast uns auch sensibel gemacht, auch durch das, was du gesagt, gelehrt hast, dass wir nicht irgendwie nur draußen planlos rumstrollchen wie mit einer Gießkanne und versuchen, irgendwas zu bewegen, sondern wir wollen wirklich uns an dich klammern. Und ich halte dir jetzt jeden Einzelnen hin, der wirklich so jetzt vor dir steht. Ja, stehen vor dir als gesamte Gemeinde. Und ich bringe dir das, was jetzt auch so in dieser kurzen Zeit jetzt so im Herzen bewegt worden ist, wo der eine oder der andere auch so, wo du dem einen und dem anderen Personen gezeigt hast. Und ich segne dich im Namen Jesu, dass diese Person, die Jesus jetzt dir gezeigt hat, oder diese Personen, dass Jesus sie auf eine gute Art und Weise wirklich auf dein Herz legt und dass du eine Sehnsucht hast, sie einfach weiterzuführen in das Reich Gottes hinein. Ich segne dich mit Mut. Ich segne dich mit Freiheit, mit Freude und mit Frieden. Und dass die Kreativität des Schöpfers sich in deinem Leben voll entfaltet. In allen Facetten, in allen Farben, in voller Schönheit. Und einen Eindruck habe ich, den ich gerne weitergeben möchte. Ich habe auch den Eindruck, dass der ein oder andere hier ist, der so ein Stück enttäuscht ist, wenn das Thema kam, dass das immer nur für ihn Druck war. Egal, ob das jetzt bewusst oder unbewusst war, gesagt hat, ich habe einfach keinen Bock mehr auf dieses Thema, wenn es darum geht, nach außen zu denken, für Menschen unterwegs zu sein oder sich an Menschen zu verschenken, die Jesus noch nicht kennen. Nee, das ist nicht mein Thema. Eine Enttäuschung und eine Entmutigung hat sich breit gemacht. Und wenn dich das betrifft, dann möchte ich jetzt für dich beten. Und so als zeichenhafte Handlung, leg einfach deine Hand auf dein Herz. so als Zeichen, Herr Jesus, du meinst mich und ich möchte Heilung empfangen. Und ich spreche einfach so Heilung und Wiederherstellung im Namen Jesu über dir aus. Und die Kraft des Schöpfers komme auf dich. Ich segne dich mit Ermutigung und Wiederherstellung an Leib, Seele und Geist. Und da, wo Wunden auch in der Vergangenheit gerissen worden sind, spreche ich auch wirklich Heilung hinein im Namen Jesu. Seine Auferstehungskraft soll dich erneuern, stärken. Und ich segne dich mit einer neuen Sichtweise auf den König hin, auf das, was Reich Gottes an Schatz beinhaltet. Und ich spreche dir zu, du bist ein Kind des Allerhöchsten, du bist nicht sein Knecht, du bist nicht sein Diener, in allererster Linie bist du sein geliebtes Kind, sein Sohn, seine Tochter, Königskind. Und durch diese Intimität, durch diese Beziehung, durch diese Nähe, wächst die Sehnsucht einfach für deinen Herrn unterwegs zu sein, die Dinge umzusetzen, die auch auf dem Herzen Jesu sind und nicht umgedreht. Ich segne dich mit einer neuen Freiheit und mit einer neuen Freude. Gott ist für uns und deshalb muss sich jeder andere hinten anstellen. Gott ist gern mit uns. Das gilt auch für euch als ganze Gemeinde. Amen.